und herzlich willkommen zu einer neuen Sendung vom Missionswerk Mitternachtsruf, für Sie gelesen. Sie hören gleich den dritten Teil der Broschüre mit dem Titel »Wie sich der Konflikt erklären lässt« von Norbert Lied. Seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001 in New York und Washington ist nichts mehr so wie früher. Doch wie lässt sich der Konflikt der aktuellen Weltsituation erklären? Der Autor versucht, die derzeitigen Ereignisse biblisch-prophetisch zu beleuchten. Beim Hören dieser Sendung wünschen wir Ihnen Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Gott hält dennoch alles fest in seiner Hand. Mag der Feind auch noch so toben, Israel wird nicht untergehen. Es musste und muss durch Gericht hindurch, aber es wird niemals untergehen. Durch den Propheten Sacharja lässt der Herr dem Volk Israel sagen, in Sacharja 2, die Verse 10 bis 12, »Wehe, wehe, flieht aus dem Land des Nordens«, spricht der Herr. Denn nach den vier Winden des Himmels habe ich euch ausgebreitet, spricht der Herr. Wehe, Zion rette dich, die du wohnst bei der Tochter Babels. Denn so spricht der Herr der Heerscharen, nachdem die Herrlichkeit mich ausgesandt hat über die Nationen, die euch geplündert haben. Denn wer euch antastet, tastet meinen Augapfel an. Hier finden wir in einer Nah- und Fernprophetie drei wichtige Ereignisse, die Sacharja auf einer Linie gesehen hat. Erstens, die Rückkehr aus Babylon. Wehe, wehe, flieht aus dem Land des Nordens, spricht der Herr. Dieser Aufruf erging an diejenigen Juden, die noch nicht von Babylon nach Israel zurückgekehrt waren. Babel wird das Land des Nordens genannt, weil die Babylonier und alle anderen Feinde Israels das Land immer vom Norden her angegriffen haben. Obwohl der Perserkönig es den Juden ermöglicht hatte, in ihr Land zurückzukehren, war diese Gelegenheit doch nur von etwa 50.000 genutzt worden. Nun erging der Aufruf an die Zurückgebliebenen, sich ebenfalls aufzumachen und nach Israel heimzukehren. Denn sie sollten als Volk versammelt werden, um den Messias bei seiner ersten Ankunft zu empfangen. Zweitens, die Rückkehr aus den vier Himmelsrichtungen. In unserer Zeit, der Endzeit, ist das Volk der Juden mit demselben Ziel aus seiner zweiten Zerstreuung zurückgeführt worden. Es soll darauf vorbereitet werden, den wiederkommenden Messias zu empfangen. Darauf scheint sich das Wort »denn nach den vier Winden des Himmels« habe ich euch ausgebreitet, Vers 10, zu beziehen. Jesus hat diese weltweite Zerstreuung ab dem Jahr 70 nach Christus angedeutet, als er sagte, in Lukas 21, Vers 24, »Und sie werden fallen durch die Schärfe des Schwertes und gefangen weggeführt werden unter alle Nationen. Und Jerusalem wird zertreten werden von den Nationen, bis die Zeiten der Nationen erfüllt sein werden.« Deshalb weist die Aussage in Sacharja 2, die Verse 10 bis 12 meines Erachtens, noch weit über die damalige Zeit hinaus und bezieht sich auf den Überrest der Juden, der in der großen Trübsal aus dem antichristlichen Babylon fliehen soll. Darüber lesen wir in Offenbarung 18, Vers 4. »Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen, geht aus ihr hinaus, mein Volk, damit ihr nicht an ihren Sünden teilhabt, und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt.« Die Zeit, in der auch die Völker durch Gottes Gericht heimgesucht werden, ist nahe. Denn auch das ist von der Bibel vorausgesagt worden. Die Nationen werden unter anderem wegen ihres Verhaltens gegenüber Israel bzw. Jerusalem gerichtet werden. Wir lesen in Sacharja 14, Vers 12, »Darin aber wird das Strafgericht bestehen, mit dem der Herr die Völker heimsuchen wird, die gegen Jerusalem zu Felde gezogen sind. Das Zeitalter der Nationen wird mit der weltweiten großen Trübsal enden. Das Jerusalem-Problem wird letztlich zu einer Frage des jüngsten Gerichts. Drittens, die Plünderung des Landes durch die Nationen. Denn, so spricht der Herr der Heerscharen, nachdem die Herrlichkeit mich ausgesandt hat, über die Nationen, die euch geplündert haben. Denn wer euch antastet, tastet meinen Augapfel an. Sacharja 2, Vers 12. Das haben wir mit eigenen Augen gesehen. Man hat Israel Land weggenommen. Dieses entwendete Land wurde zu sogenannten autonomen Gebieten erklärt. Dazu gehören Hebron, Nablus, Sichem, Bethlehem, Jericho, der Gazastreifen, Judäa und Samaria. Das Gericht Gottes wird nicht ausbleiben, sondern auch die Nationen des antichristlichen Babylon mit aller Härte treffen, weil sie Hand an Israel gelegt haben. Sie plünderten Volk und Land und wollten das Land nach Joel 4, die Verse 1 und 2 aufteilen, um in ihrem arroganten Machtwahn darüber zu bestimmen. Wir lesen dort: Denn siehe, in jenen Tagen und zu jener Zeit, wenn ich das Geschick Judas und Jerusalems wenden werde, dann werde ich alle Nationen versammeln und sie ins Tal Josaphat hinabführen. Und ich werde dort mit ihnen ins Gericht gehen, wegen meines Volkes und meines Erbteils Israel, das sie unter die Nationen zerstreut haben. Und mein Land haben sie geteilt. Gott aber, der Jerusalem mit einer Messschnur als sein Eigentum deklariert hat, wird die Völker für ihr Plündern zur Rechenschaft ziehen. Wer die Ehre des jüdischen Volkes angreift, greift Gottes Ehre an. Wer das Volk Gottes angreift, greift Gottes Augapfel an. Das Wort Augapfel, lesen Sie dazu 5. Mose 32, die Verse 8 bis 10, bezieht sich auf das Zentrum des Auges und somit auf dessen verwundbarsten Teil. Kann es für die Identifizierung Gottes mit seinem Volk ein treffendereres Beispiel geben? Gottes Verheißungen über Israel sind so eng mit ihm selbst verknüpft, dass jeder Schlag gegen Israel ihn selbst trifft. Der Konflikt unseres Lebens. Der Konflikt unseres Lebens besteht darin, dass der Feind Gottes im Leben eines Gläubigen möglichst alles durcheinanderbringen will. Er will auch ihr Leben gleichsam plündern und Gebiete ihres Lebens an sich reißen, wie er das in Israel getan hat und heute zu tun versucht. Geben Sie dem Teufel kein Stückchen Preis, denn er ist gegen Sie. Der Konflikt besteht letztlich im Kampf zwischen Fleisch und Geist. Denn das Fleisch will nicht, dass sie zur Freiheit in Christus durchdringen. Sie sollen nicht ausziehen aus dem Land ihrer religiösen Vorstellungen, Bindungen und sündigen Gewohnheiten. Obwohl der Herr die Türen der Gefangenschaft am Kreuz von Golgatha schon lange aufgestoßen hat. Der Konflikt ihres Lebens wird erst dann gelöst, wenn der Herr Jesus die Mitte ihres Lebens sein kann. Vielleicht liegt ihr Konflikt noch tiefer. Laufen Sie vielleicht noch mit unvergebener Schuld herum? Haben Sie noch gar keinen Frieden mit Gott, weil Sie das Sühnopfer Jesu noch gar nicht angenommen haben? Dann lade ich Sie herzlich ein, doch von Herzen zu sagen: Herr Jesus, vergib mir alle meine Sünden, komm jetzt in mein Herz. Nimm du es bitte ganz ein. Er wird ihr Gebet erhören. Was wird dann geschehen? Sie werden über die erfahrene Vergebung all ihrer Sünden jubeln und sich unaussprechlich freuen, wie es einmal in Israel und Jerusalem geschehen wird. Juble und freue dich, Tochter Zion, denn siehe, ich komme und werde in deiner Mitte wohnen, spricht der Herr. Dies lesen wir in Sacharja 2, Vers 14. Wie wird Gott den Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern lösen? Die Antwort lautet einerseits durch Gericht, vor der Wiederkunft Jesu und andererseits durch Segen nach der Wiederkunft des Herrn. Aufgrund der Schrift ist sogar anzunehmen, dass ein Überrest der Palästinenser im jüdischen Volk integriert wird. Denn in Sacharja 9, die Verse 5 bis 8, lesen wir: Aschkelon wird es sehen. Vergleichen Sie dazu Vers 1 bis 5. Und sich fürchten, auch Gaza, und wird sehr erzittern, und Ekron, weil seine Hoffnung zu Schanden ist. Und der König wird aus Gaza verschwinden, und Aschkelon wird unbewohnt sein. Und Mischvolk wird in Aschdod wohnen. So werde ich den Hochmut der Philister ausrotten. Und ich werde seine blutigen Fleischbrocken aus seinem Mund wegreißen und seine abscheulichen Stücke zwischen seinen Zähnen hinweg. So wird auch er, das heißt der Philister, als ein Rest übrig bleiben für unseren Gott und wird sein wie ein Stammvater in Juda und Ekron wie ein Jebusiter. Ich aber werde mich für mein Haus als Wache lagern zum Schutz vor dem, der hindurchzieht und zurückkommt, dass nie mehr ein Gewalthaber bei ihnen hindurchzieht, denn jetzt achte ich selbst auf sie. Diese Worte haben sich teilweise im Siegeszug der Griechen über Tyrus erfüllt. Sacharja 9, Vers 13. Alle umliegenden Länder gerieten damals in einen Schockzustand, als Alexander der Große Tyrus vernichtete, auf das sich die Philister so sehr abgestützt hatten. Hesekiel 26, die Verse 15 bis 18. Aber die Prophetie Sacharjas dehnt sich weit darüber hinaus bis in ihre endzeitliche Haupterfüllung. Dass tatsächlich die Endzeit gemeint ist, machen folgende Tatsachen deutlich. Es geht bei diesem Ereignis a. um die Wiederkunft des Messias, Jesus, für Israel. B. um die endgültige Wiederherstellung seines Volkes. Und C. um die Aufrichtung seines tausendjährigen Reiches. In Sacharja Kapitel 9, Vers 14 und 16 steht: Der Herr wird über ihnen erscheinen, und sein Pfeil fährt aus wie der Blitz. Und der Herr, Herr stößt in Zorn und zieht einher in Stürmen des Südens. So wird der Herr, ihr Gott, sie an jenem Tag retten, als die Herde seines Volkes. Denn Steine an seinem Diadem sind sie, die über seinem Land funkeln. Zudem geht es bei diesen Ereignissen um den zukünftigen Segen im messianischen Friedensreich, der so gewaltig sein wird, dass sogar ein Überrest der Philister und andere mehr in Israel integriert werden. Sacharja 9, die Verse 5 bis 7. Zum Schluss kommt Gott, durch Gerichte hindurch, auch mit den Nationen zu seinem Ziel. Dann werden sie keine Feinde des jüdischen Volkes mehr sein, sondern wie Brüder. Und schließlich geht es darum, dass die Völker ihre Kriegswaffen endgültig begraben und Israel nie mehr bedrängen. Wir lesen in Vers 8: Ich aber werde mich für mein Haus als Wache lagern zum Schutz vor dem, der hindurchzieht und zurückkommt, dass nie mehr ein Gewalthaber bei ihnen hindurchzieht, denn jetzt achte ich selbst auf sie. Nachdem diese Worte damals nach der babylonischen Gefangenschaft niedergeschrieben worden waren, zogen noch viele Gewaltherrscher durch Israel, zum Beispiel die Griechen durch Alexander dem Großen, der Syrer Antiochos Epiphanes und vor allem die Römer, später auch die Muslime, Kreuzritter und Türken. Wenn aber die Zeit des messianischen Reiches anbricht, wird nie mehr ein Gewalthaber durch Israel hindurchziehen. Denn Gott selbst wird sich für sein Volk als Wache lagern zum Schutz vor jeglichen Feinden. Gericht über die palästinensischen Organisationen. Dieses Gericht scheint sich in Form eines schweren Krieges anzubahnen. Dazu vier Punkte. Erstens, der König wird aus Gaza verschwinden. In Sacharja 9, Vers 5 steht: Aschkelon wird es sehen und sich fürchten, auch Gaza und wird sehr erzittern und Ekron, weil seine Hoffnung zu Schanden ist. Und der König wird aus Gaza verschwinden und Aschkelon wird unbewohnt sein. Wie aktuell Prophetie plötzlich werden kann, haben wir in jüngster Vergangenheit gesehen. Israel brach nach einer neuen Serie von Anschlägen jeglichen Kontakt mit Arafat ab. Arafat sei für sie nicht länger relevant, ließen sie verlauten. Der Minister für öffentliche Sicherheit, Uzi Landau, schloss eine Ausweisung Arafats nach Tunis nicht mehr aus. Die israelische Armee teilte den Gazastreifen in drei Teile auf. Der Sender Voice of Palestine wurde zerstört und der Flughafen in Gaza unbrauchbar gemacht. Arafat saß über Wochen und Monate in Ramallah fest. Der jordanische König Abdullah II. Äußerte sich besorgt über das Vorgehen Israels und warnte, dass eine Absetzung Arafats wahrscheinlich dazu führe, dass die radikal-islamische Hamas die Macht an sich reiße und dies in einen Bürgerkrieg münden würde. Theoretisch wäre ein Krieg in Israel durchaus möglich. Zweitens, das Land am Mittelmeer wird am Tag des Herrn den Juden zufallen, also nicht den Palästinensern. So ist es in Zephania 2, die Verse 5 bis 7 prophezeit. Wir lesen dort: Wehe den Bewohnern des Landstrichs am Meer, der Nation der Kreter, Land der Philister, ich werde dich vernichten, so dass kein Bewohner mehr bleibt. Und der Landstrich am Meer wird zu Weideplätzen, zu Zisternen der Hirten und zu Schafhürden werden, und es wird ein Landstrich für den Rest des Hauses Juda sein. Sie werden darauf weiden und sich am Abend niederlegen in den Häusern Aschkelons, denn der Herr, ihr Gott, wird sich ihrer annehmen und ihr Geschick wenden. Da drängt sich die Frage auf, wird es tatsächlich eines Tages einen verheerenden Krieg zwischen den Israeliten und Palästinensern geben, aus dem Israel durch des Herrn Hilfe als Sieger hervorgeht? Und wird es anschließend zu einem Friedensbündnis kommen? Es ist jedenfalls interessant, dass gerade in Judäa sehr viele Araber bzw. Palästinenser leben. Werden diese Gebiete in Judäa, die heute so heiß umstritten sind, dann wieder den Juden zufallen? Alles sieht danach aus. Wie könnte dieser Krieg aussehen? Ich erinnere nochmals an Sacharja 12, Vers 2, wo der Herr spricht: Siehe, ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale für alle Völker ringsum. Und auch über Juda, es wird in Bedrängnis geraten zusammen mit Jerusalem. Wenn Jerusalem von den arabischen Völkern ringsum angegriffen wird, dann könnte sich auch von Judäa aus ein Krieg gegen Israel erheben, und zwar durch die dort wohnenden Araber. Das wäre dann ein sogenannter Bürgerkrieg zwischen den palästinensischen und den jüdischen Israelis. Gleichzeitig wäre es ein Krieg von außen und ein Krieg von innen. In Sacharja 14, Vers 14 heißt es: Und auch Juda wird gegen Jerusalem kämpfen. Schätzungsweise 30-40% der Palästinenser sollen für die Hamas und ihren Kampf gegen Israel sein. Dies äußerte ein israelischer Offizier, der an den Messias gläubig ist. Er gab seiner Besorgnis Ausdruck, dass so viele hasserfüllte und bewaffnete Araber in Judäa wohnen. Dies im Gegensatz zu Jerusalem, wo mehrheitlich Juden ansässig sind. Drittens, die ewige Feindschaft und der Terror werden bestraft. Wir lesen in Hesekiel 25, die Verse 15 und 16: So spricht der Herr, Herr, weil die Philister mit Rachsucht gehandelt und sich rachsüchtig gerecht haben mit Verachtung aus vollem Herzen zur Zerstörung in ewiger Feindschaft. Darum, so spricht der Herr, Herr, siehe, ich strecke meine Hand gegen die Philister aus und rotte die Kreter aus und tilge den Überrest an der Küste des Meeres aus. Die islamischen Fundamentalisten und die palästinensischen Terrororganisationen sind voller Rachsucht, Verachtung und ewiger Feindschaft gegenüber Israel. Aus vollem Herzen zur Zerstörung in ewiger Feindschaft. Ist das seit der Gründung der PLO durch Arafat 1964 etwa nicht augenscheinlich? Wir sahen ja bereits, wie der Terrorismus gegen Israel und gegen Ziele in der ganzen Welt nach dem Sechstagekrieg 1967 voll eingesetzt hat. Die zahlreichen Selbstmordattentate, brutale Morde an Zivilisten forderten viele Menschenleben. In totaler Verachtung des Lebens wurden und werden sogar die eigenen Kinder gegen Israel eingesetzt. Man nimmt es in Kauf, dass sie dabei umkommen könnten. Arafat konnte oder wollte die Gewaltakte nicht stoppen. Sein Kommentar: Ich kann Tausende von Toten verkraften, Israel aber nicht einen. Es ist müßig, hier nochmals all das Schreckliche aufzuzählen, das der Hass hervorgebracht hat. Vielmehr wollen wir uns an das erinnern, was der Herr Jesus über seine Wiederkunft und die ihr vorausgehenden Zeichen sagte. Zum Beispiel Lukas 21, Vers 11: Es werden große Erdbeben sein und an verschiedenen Orten Hungersnöte und Seuchen. Auch Schrecknisse und große Zeichen vom Himmel wird es geben. Dr. Roger Libby übersetzt das hier mit Schrecknisse, wiedergegebene griechische Wort, mit Schreckmittel oder aus dem Lateinischen sogar mit Terror. Andere Übersetzungen lauten: Unerklärliche Erscheinungen am Himmel werden alle Menschen in Angst und Schrecken setzen. Auch vom Himmel herab werden sich schreckliche Dinge und Wunderzeichen einstellen. Am Himmel wird man schreckliche Erscheinungen und große Wunderzeichen sehen. Ob wir die Schrecknisse vom 11. September 2001, die vom Himmel her Tausende von Menschen mit in den Tod rissen, nicht einmal ganz vorsichtig mit diesem Blick auf die Endzeitrede Jesu betrachten sollten? Auf das Ende dieses Terrors, das durch die Aufrichtung des messianischen Reiches zustande kommt, könnte unter anderem auch Sacharja 9, die Verse 7 bis 8 hinweisen. Wir lesen dort: Ich werde seine blutigen Fleischbrocken aus seinem Mund wegreißen und seine abscheulichen Stücke zwischen seinen Zähnen hinweg. Ich aber werde mich für mein Haus als Wache lagern zum Schutz. Mit anderen Worten: Am Tage des Messias wird inmitten des Volkes Israel kein Terrorismus mehr möglich sein. Eigentlich ist mit den blutigen Fleischbrocken aus seinem Mund Götzendienst gemeint, wie auch andere Übersetzungen aufzeigen. Aber ist die islamische Lehre, wonach man als Märtyrer in den Himmel kommt, wenn man sich als Selbstmordattentäter in die Luft sprengt, nicht ein Götzendienst? Ist das nicht das Opfer des eigenen Leibes und Lebens an die dämonische Lehre und Auslegung des Korans? Die Bibel sagt: Was sie opfern, opfern sie den Dämonen und nicht Gott. 1. Korinther 10, Vers 20. Unhaltbare, lügnerische Versprechen sind der Beweggrund zu Selbstmordattentaten, wie aus folgendem Bericht hervorgeht. 70 Jungfrauen als Lohn. Die palästinensische Islamistenorganisation Hamas ist einer der Hauptgegner des Friedensprozesses mit Israel. Sie lehnt die Existenz Israels ab und ihr militärischer Arm verübt die regelmäßigen Selbstmordanschläge in Israel, hauptsächlich durch junge Leute, die aus den Moscheen, dem Freundeskreis der Hamas und den Universitäten kommen. Wer Gewaltanwendung und Ungerechtigkeit gegen Zivilisten unterstützt, wo immer er herkommt und welche Motive er auch haben mag, wendet sich gegen das islamische Recht. Mit dieser Äußerung steht Mohammed Tantawi, Scheich der renommierten Al-Azhar-Universität in Kairo und somit einer der höchsten Religionsgelehrten in der islamischen Welt, ziemlich allein. Die Zahl der Attentäter, die sich und andere in die Luft sprengen, steigt ständig. Sie werden als Märtyrer und Friedenskämpfer von den radikalen Palästinensern gefeiert. Sogar in den Medien prowestlicher arabischer Länder wie Ägypten oder Saudi-Arabien ist nie von Terroranschlägen die Rede, sondern von Märtyreroperationen. Dabei schwingen Respekt und Bewunderung mit. Wer nach dem islamischen Glauben beim Kampf gegen die Ungläubigen ums Leben kommt, wird gefeiert. Ihm ist der Einzug ins Paradies sicher. Dort, so heißt es, werde er von 70 Jungfrauen umsorgt. Jedes Vergnügen und ewiges Glück sind ihm sicher. Dabei wird oft bewusst übersehen, dass der Koran, auf den sich die islamischen Eiferer berufen, den Selbstmord streng verurteilt, als eine besonders große Sünde. Doch die Radikalen haben kaum Interpretationsschwierigkeiten. Sie bringen sich nach ihrer eigenen Darstellung nicht selbst um, sondern kommen beim Heiligen Krieg gegen eine Besatzungsmacht ums Leben. Kritische Stimmen werden zwischen Marokko und der Golfregion geflissentlich überhört. Allein Israels Staatsterrorismus wird für die schlagartige Verschlechterung der Lage im Nahen Osten verantwortlich gemacht. Die Explosionen in Israel waren legitime Akte von Selbstverteidigung, heißt es in ägyptischen Medien. Der von den Israelis getötete Hamas-Terrorist Jamal Salim überredete in den letzten Monaten seines Lebens hunderte jugendlicher Palästinenser, sich im Namen Allahs in die Luft zu sprengen, um dadurch Palästina von den Juden zu befreien. Er sagte, wir müssen in jeder Ecke in Israel den Tod säen. Viertens, der Helfer Syriens wird vernichtet. In Jeremia 47, Vers 4 heißt es, wegen des Tages, der kommt, um alle Philister zu vernichten und auch den letzten Helfer für Tyrus und Sidon auszurotten. Denn der Herr vernichtet die Philister, den Überrest, der von der Insel Kaftor gekommen ist. Tyrus und Sidon liegen nach wie vor im Libanon, der völlig unter syrischer Kontrolle steht. Mehrere palästinensische Terrororganisationen haben dort ihren Sitz sowie ihre Trainingslager und werden von Syrien unterstützt. Einer christlichen Zeitschrift entnehmen wir dazu folgende Kurzmeldung. Ende September 2001 verhinderten israelische Sicherheitskräfte einen Bombenanschlag auf die beiden höchsten Bürotürme des Landes in Tel Aviv. Der Plan zweier Palästinenser wurde rechtzeitig aufgedeckt. Beide gehörten zur PFLP. Man hat herausbekommen, dass beide Terroristen zuvor ein intensives militärisches Training in Syrien erhalten hatten. Es scheint, als ob die palästinensischen Terrororganisationen für Syrien eine willkommene Hilfe in seinem Kampf und Hass gegen Israel sind. Hier bekommt der Bibelvers, um alle Philister zu vernichten und auch den letzten Helfer für Tyrus und Sidon auszurotten, eine sehr große Aktualität.
Sie hörten den dritten Teil der Broschüre mit dem Titel »Wie sich der Konflikt erklären lässt« von Norbert Lied.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Ich wiederhole www.rnh.de.
Schauen Sie doch mal ein bisschen in unseren neuen Verlagskatalog, den wir Ihnen gern ganz unverbindlich zusenden. Sie werden bestimmt wertvolle und interessante Dinge für sich oder auch andere entdecken. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole 044 952 1414. Oder schreiben Sie uns unter Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Ich wiederhole Missionswerk Mitternachtsruf, Postfach in 8600 Dübendorf in der Schweiz. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch. Ich wiederhole, www.mitternachtsruf.ch.
Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.